In der Klassik hat man sehr, sehr, sehr viel mehr Nuancen, die man spielen kann, klanglich und auch muss, um Stücke überhaupt zum Klingen zu bringen.
Ich habe zu ihm gesagt, Wahnsinn, das ist ja krass, jedes Saxophon klingt total individuell, jeder hat eigentlich einen total individuellen Sound. Da meinte er zu mir, ja, und dann studieren sie und dann klingen sie alle gleich. Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Da sind wir wieder.
Ja. Lustig.
Ja.
Ich wollte gleich anfangen mit einer Sache, die mir aufgefallen ist letztes Mal. Und zwar ging es ja über die Vorsätze und die Ziele, die man sich vielleicht setzt fürs neue Jahr. Dass man das Big Picture braucht, weißt du noch? Das war irgendwie da, das ist mir aufgefallen. Und dass man sich überlegen muss, wie man das Üben überhaupt in seinen Tag integriert. Und manche Leute können nur eine halbe Stunde, manche eine ganze Stunde, manche mehr. Und da ist mir dieses Buch eingefallen. Das habe ich heute mit, das wir vor 2 Jahren entdeckt haben. Deep Work von Cal Newport. Das wirklich, also für jeden, finde ich, verpflichtend ist, heutzutage zu lesen. Mit dem schönen Untertitel Rules for Focused Success in a Distracted World. Also, ja, wie man sich konzentriert in einer sehr ablenkenden oder abgelenkten Welt. So erleben wir das ja heute, finde ich.
Ja, überhaupt Klavier spielen oder ein Instrument spielen ist ja schon eine Tätigkeit, die nur funktioniert, wenn man wirklich mega fokussiert ist, ne? Also, wenn man das nicht ist, kann man es ja eigentlich gleich schon vergessen, ne?
Und andererseits kann man es aber, finde ich, auch sehr gut lernen, sich zu konzentrieren, wenn man sich auf so ein schönes, handwerkliches, sage ich jetzt mal, Ding fokussiert, wie ein Musikinstrument zu spielen, weil das ist ja.
Ja, und das ist ja nicht nur ein Handwerk, sondern super sinnlich, ne? Also, die Gefühle werden angesprochen, das Gehör, die Haptik, also, man tastet, weil bei dir bläst man, also der Atem ist noch beteiligt, also es ist unheimlich körperlich, ne? Also körperlich und sinnlich ist alles dabei und gleichzeitig diese Konzentration, also da gibt es, glaube ich, wenig Vergleichbares, was so allumfassend einen irgendwie mitnimmt und fordert. Und
Ja, genau. Ja. Und man erlebt den Klang ja auch ganz anders. Mhm. Also Live-Musik ist ja immer, also ich erlebe das oft, wenn wir haben mit meiner Band Pure Desmond früher auch sehr viele Veranstaltungen begleitet. Damit haben wir eigentlich angefangen, in irgendwelchen Bars gespielt erst und dann irgendwelche Hochzeiten und Todesfälle, sage ich jetzt mal.
Vier
Hochzeiten und einen Todesfall, dann war's vorbei. Nein. Begleitet und und da gab es oft den Moment, da geht es ein bisschen leiser, weil die einfach nicht damit gerechnet haben, dass das so laut ist. Dabei war es oft schon auf dem absoluten Minimum an Lautstärke, weil meine Band ist eh die leiseste Band der Welt. Und wenn aber direkt hier so einer vor deiner Nase sitzt, naja, ich meine, Live-Musik hat halt eine gewisse Präsenz.
Ja, ja.
Und das ist aber auch das Schöne natürlich dann, wenn man natürlich selber als Musikliebhaber ist oder Liebhaberin und sich halt immer ans Klavier setzt oder an Saxophon und denkt, wow, das umgibt mich ja auf eine Art und Weise, wie ich das bei keinem Radio habe. Und da kannst du es noch so laut aufdrehen.
Bei keinem Radio und auch bei keinem E-Piano, ne? Wenn du ein E-Piano, das ist eigentlich nur ein elektronisches Gerät, wo du einen Knopf drückst und der Sound wird abgespielt von jemandem anders. Der Ton wurde aufgenommen von jemandem anders und du spielst ihn einfach nur ab. Natürlich lauter, leiser, die Technik ist ja ausgefeilt, aber das ist nicht das Gleiche, ne?
Der Jazzpianist behauptet ja, das ist kein Musikinstrument, das ist ein Spielzeug.
Ja, genau, da gehen die Meinungen auseinander. Also aus meiner Sicht hilft das vielen überhaupt zu spielen, weil sie einfach sonst keine Möglichkeit haben, ne? Also insofern finde ich, es ist okay als Kompromiss, aber man muss sich das einfach bewusst machen. Und man merkt auch, die Leute, die wirklich irgendwann auf ein echtes Instrument wechseln, die entwickeln sich soundmäßig so extrem. Also es geht dann so rauf plötzlich, wenn das vorher länger stagniert hat, ne? Man kommt einfach nicht so ganz in die Tiefe, was den Klang angeht.
Oh, Klang ist auch ein super Thema. Also gerade bei Klavier muss ich ja sagen, ich bin ja als Pianistensohn da auch ein bisschen gestört und ich spiele auch selber sehr leidenschaftlich gerne Klavier. Du lässt mich an deinen Flügel leider nicht mehr ran. Aber wenn ich kann, spiele ich in meinem Proberaum sehr gerne Klavier. Und ich habe auch, glaube ich, ein gewisses Gespür für Klaviersound. Und ich fand das so krass, als ich in New York war 2004, weil ich im selben Laden im Village Vanguard Brad Mehldau gehört habe Und ich glaube, die Woche später dann Gonzalo Rubalcaba, beides Pianisten, die ich sehr mag. Ich meine, klar, Brad Mildau, der stilbildende Pianist unserer Zeit. Und Gonzalo Rubalcaba fand ich damals aber auch total geil, finde ich immer noch. Und der hat ja so einen ganz weichen, wattigen Sound, ne? Und die haben auf demselben Instrument gespielt. Und es war einfach, also das waren, da waren Welten dazwischen. Ja. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, nicht geglaubt, dass das möglich ist, auf einem und selben Instrument so krass persönlich unterschiedlich zu klingen. Weil das ja, also für mich als Saxophonist muss ich sagen, war das immer total krass. Wie geht das? Das ist ja eigentlich eine Mechanik. Du drückst drauf und dann machen irgendwelche ganz viele Hämmerchen und Mechaniken irgendwas und am Ende macht einer Ponk. Also wie kann das noch persönlich sein?
Ja? Ja, genau. Es ist sehr distanziert. Aber ich habe das eben auch schon erlebt auf einer Jam-Session im Birdland hier in Hamburg. Wenn da mehrere Leute nacheinander spielen, das ist so anders und so vom Klang her auch schon so anders. Natürlich spielen die auch anders, aber es ist einfach ein ganz anderer Sound, als wäre es ein anderes Instrument. Ne? Mhm. Das macht extrem viel aus, sogar beim Klavier. Und was das dann erst beim Saxophon ausmacht, ist ja viel krasser. Gut, da hat jeder auch noch sein eigenes Instrument. Ihr spielt ja selten mal auf dem gleichen hintereinander. Aber trotzdem ist ja da der Sound noch mal viel krasser unterschiedlich. Ja.
Ich möchte beim Klavier bleiben kurz. Du hast dich mit Sound ja auch viel auseinandergesetzt, ne?
Ja, sehr.
Also das ist ja, ich erinnere mich, du hast jahrelang nur Töne gespielt und Voicings gedrückt und nur Akkorde und geschaut, dass der Sound überhaupt so ist. Und auf deinem Album Abend hast du ja den ersten, vielleicht können wir das hier kurz anspielen einmal. Und da hört man, finde ich, also ich meine, das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser aufnehmen können. Wie du heute sagst, das weiß ich ja, aber ich finde eigentlich den Sound schon ziemlich geil. Und man hört auf jeden Fall, dass es in erster Linie um Sound gegangen ist und eben nicht um irgendwelche Virtuosität oder so, sondern da geht es halt, oder was man spielt, sondern hier geht es eigentlich fast noch mehr um den Sound, den Klang an sich, ne? Oder?
Ja, also Sound ist schon eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und
also, bei der Nummer geht es irgendwie um Sound, oder?
Ja, also das ist gar nicht so einfach, die Nummer so zu spielen, dass sie wirklich einen guten Sound hat. Das muss man sagen, obwohl es so reduziert ist und so, aber dadurch hörst du natürlich auch jede Feinheit. Also wenn der kleine Finger einen Tick zu laut oder einen Tick zu leise ist im Vergleich zu den anderen Fingern und so, das ist dann einfach sofort, fällt sofort raus und dann ist das Stück nicht mehr da, wo es sein soll und deswegen ist es schon eine heikle Nummer.
Da muss man sich schon kurz konzentrieren, ja?
Genau. Die richtige innere Haltung mitbringen und ne, im richtigen körperlichen Tonus sein und dann wirklich, ne, auf den Punkt das irgendwie anschlagen.
Genau. Ja.
Und dann ist es ja oft auch ein fremdes Instrument. Ne? Wo ihr den Vorteil habt, dass ihr dann immer mit eurem unterwegs seid, müssen wir als Pianisten halt immer gucken, wie ist denn dieser Flügel, wo ich jetzt gerade sitze, oder das Klavier? Wie reagiert das? Wie klingt der Raum dazu? Und wie muss man das dann so machen, dass es entsprechend auch gut klingt? Das ist auch nicht immer so einfach.
Ich habe mal mit einem bekannten Pianisten aus Hamburg gespielt, der immer gesagt hat, oh, das Klavier ist ein Draht. Da waren wir auf Tour, irgendwie 18 Gigs in einer Reihe. Und mit meinem Lorenz Hagesner Quartett war das damals noch. Und er hat gesagt, das ist ein Draht, das Klavier ist ein Draht. Egal, wo du hingekommen bist, es war immer ein Draht. Ich dachte immer so, erstmal, was heißt das? Wie ein Draht? Und zweitens, was soll ich denn, also wie, ich meine, wir können ja schlecht den Flügel hinten reinpacken, so in Van.
Das ist ja, super. Das ist aber auch tatsächlich hart, wenn man sich so intensiv mit Sound beschäftigt hat. Und das hat dieser Pianist auch, von dem du redest. Ich weiß genau, wie du meinst. Dann ist es natürlich hart, wenn du ein Instrument hingestellt kriegst beim Konzert und das ist mäßig gestimmt, wenn überhaupt. Manchmal sind ein paar Tasten, die nicht vernünftig funktionieren. Oder es kommt einfach nichts raus, so plupp, plupp, plupp mäßig. Und du denkst so, da gehört jetzt eigentlich mehr hin. Und das ist schon frustrierend, ne? Weil du kannst dann eigentlich nicht das rausholen, was du eigentlich rausholen kannst. Trotzdem muss man natürlich damit umgehen und muss Kompromisse machen, das ist klar. Und muss, also ich finde auch meistens, wenn man einfach in seinem Sound versucht zu spielen, man ruft sich dann so ein mit dem Instrument nach ein paar Stunden. Es kann schon 1-2 Stunden dauern, dann ist man warm damit und dann geht das auch, ne?
Mhm.
Genau.
Ich habe mit einem Pianisten aus der Schweiz gespielt, Yannick Delay, als der war Vorgruppe von uns. Der hat sich 2 Stunden vorher einspielen müssen auf seinem Klavier.
Ja.
Also ich meine, der hat ein Solo-Konzert, ein Solo-Programm abgeliefert, das übrigens total geil war.
Ja,
also das
sehr
fand ich virtuos sehr,
und sehr ausgefeilt. Ja, das war toll.
Auch vor allem von einem Arrangement aus, das war echt speziell. Ja. Yannick Delay, kennt keiner, ist aber kennenswert.
Ja, absolut.
Borealis hat die CD.
Und das zeigt auch, wie ernst er das nimmt mit dem Sound. Ne?
Ja, ja.
Also
klar.
Dann wirklich 2 Stunden erstmal, finde ich total cool. Also
am Anfang habe ich mich gewundert, so, Alter, was hat der denn so divamäßig, aber muss man.
Nee, wenn du so ein Programm abliefern willst, also dann verstehe ich es total, dass man da.
Die Qualität war ja enorm hoch, das weiß ich auch noch.
Ja.
Naja, beim Saxophon jedenfalls, wenn wir jetzt beim Sound sind. Dann habe ich ein lustiges Erlebnis gehabt da war ich beim Sax-Welt-Workshop als Dozent. Schon einige Jahre her, 6-7 Jahre. Und da waren irgendwie 80 Saxophonisten, 80 verschiedene.
Das war laut.
Ja, nicht alle gleichzeitig, also alles alle gleichzeitig waren. Ich das Workshop-Stück musste ich auch, das war hart. Da kommt so ein Föhn. Also das Letzte, was ich noch an Haaren hatte, ist quasi zu Berge gestanden oder abgemäht worden. Deswegen habe ich keine Haare mehr. Naja, jedenfalls gab es dann so das Abschlusskonzert und dann hat jede Gruppe, so 16 Leute waren ungefähr in jeder Gruppe oder manchmal auch 20, vorgespielt. Und ich weiß noch, bei einer Gruppe, da hat der Dozent oder der Leiter das so gemacht, dass er immer ein Stimmgerät jedem jeweiligen vor die Nase gehalten hat und er sollte dann spielen. Und dann haben sie alle den gleichen Ton gespielt, klingend B halt, ja. Dachte so, beim Zuhören dachte man so, hä, ist das gleiche Instrument? Weil jedes Instrument hat so krass anders geklungen.
Ja.
Und da saß ich neben meinem Saxophonbauer, neben meinem Mitarbeiter bei meinem Lieblingssaxophonbauer, Thorsten Köhler aus Pinneberg, Toko, schöne Grüße. Von dieser Stelle. Und einer seiner Mitarbeiter saß neben mir und ich habe zu ihm gesagt, Wahnsinn, das ist ja krass, jedes Saxophon klingt total individuell, jeder hat eigentlich einen total individuellen Sound. Da meinte er zu mir, ja, und dann studieren sie und dann klingen sie alle gleich.
Mhm.
Und da habe ich gefunden, da ist irgendwie was Wahres dran, weil irgendwo manchmal, wenn man also sucht nach so dem perfekten Klang oder bla, ja, oder nach eben, ich glaube, letztes Mal haben wir auch drüber geredet, dass es um Stilistik geht oder dass man einen Stil oder dass man nach Jazz oder Blues klingt oder so, ja. Aber oft ist dieser individuelle Sound, den jeder Einzelne oder jeder Einzelne hat, schon so speziell und zwar von Natur aus, dass es eigentlich fast schade ist, wenn man das so ein bisschen glättet. Und in Wirklichkeit müsste man eigentlich, denke ich mir manchmal, mehr herausarbeiten, was eigentlich das charakteristische Persönliche an dem jeweiligen einzelnen Sound ist und das, was ihn auch besonders gut macht und besonders schön macht, anstatt zu versuchen, irgendeinem Ideal da zu entsprechen. Und da möchte ich noch eine Sache so sagen, sorry.
Ja, ist gut.
Und zwar ist es ja auch so, dass es gerade im Saxophonbereich sehr verschiedene Ideale gibt. Ich zum Beispiel persönlich stehe auf Kenny Garrett, aber ich stehe auch auf Paul Desmond, logischerweise, die sehr unterschiedlich klingen. Und ich kann beide so ein bisschen nachmachen, glaube ich. Und am Ende.
Naja, also das war jetzt sehr bescheiden ausgedrückt, würde ich mal sagen.
Naja, Kenny Garrett kann ich nicht so gut nachmachen.
Ja, aber Paul Desmond kannst du schon.
Paul Desmond kann ich, ja, weiß ich nicht. Ich finde immer.
Du bist schon nah dran.
Ja.
Und du hast ja deinen eigenen Sound, aber man hört halt die Herkunft. Also, und das ist doch optimal.
Ja, man erkennt die Herkunft.
Wenn du jetzt wirklich genau so klingen würdest, wäre es ja auch langweilig.
Aber wenn ich halt versuche, selber zu spielen auf meine eigene Art, dann klingt das schon auch anders. Oder wenn ich eben versuche, nicht zu klingen nach Paul Desmond, klinge ich trotzdem ein bisschen nach Paul Desmond. Und manchmal auch sogar ein bisschen nach Kenny Garrett oder vielleicht mehr nach Steve Wilson, der mich, glaube ich, noch mehr beeinflusst hat. Ist ja auch egal. Aber Tatsache ist, dass aus dieser Mischung dann ja was Eigenes entsteht. Und deswegen, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich kann zum Beispiel Paul Desmond besser als Kenny Garrett oder dieses weiche Spielen entspricht mir mehr. Wenn ich dann versuche, einfach mal diesen Stärken nachzugehen und zu versuchen, das, was ich eben schon gut kann, das, was bei mir eben gut klingt, das noch ein bisschen mehr herauszuarbeiten, dann komme ich zu etwas, was halt wirklich ein guter Sound ist, was ein Sound ist, der halt vielleicht ein bisschen mehr auffällt oder auf eine Art und Weise irgendwie vielleicht ein Level erreicht, was eben andere vielleicht nicht erreichen können, weil das eben ich halt besonders gut kann. Was anderes kann ich nicht so gut, ne? Mhm. Aber das kann ich halt gut. Und da muss man vielleicht auch eben ein bisschen, also gerade durch die Individualität, die das Instrument mit sich bringt, halt die Kirche im Dorf lassen, sag ich mal, und damit merken, okay, das kann ich und das kann ich nicht. Und das, was man gut kann, vielleicht auch ein bisschen mehr
featuren. Mhm.
Genau, dass man die Stärken featured und nicht immer sich irgendwas vornimmt, was vielleicht einem gar nicht so liegt.
Ja, ich meine, bei Saxophon ist ja, da fällt mir jetzt gerade zu ein, klassisches Saxophon hat ja schon ein ganz klares Klangideal, ne, wie das zu klingen hat. Und genauso will man das haben, so braucht man es auch fürs Orchester, dass diese Klangfarbe dann da ist. Aber der Jazz unterscheidet sich ja an der Stelle sehr stark von der Klassik, dass er ja viel individualistischer ist von seiner Grundausrichtung. Ne? Also deswegen klingen ja die ganzen Saxophonisten, die großen Meister, alle sehr unterschiedlich. Und das sehe ich ähnlich tatsächlich, dass der Jazz auch vielleicht ein bisschen durch die ganze Hochschullandschaft, die entstanden ist in den letzten Jahrzehnten, dass er natürlich in der Gefahr ist auch, oder ist ja Gefahr in Anführungsstrichen, ne, kann man ja auch positiv bewerten, aber dass er dadurch so in so eine messbare Geschichte reinkommt, ne? Also messbar ist der und der Sound, den muss man können und das ist gut, weiß ich nicht. Also
ja, es hat auch viel mit den Zielen zu tun, ne? Also die meisten wollen halt so einen modernen Jazz-Saxophon-Sound, der halt so einer speziellen Ideallinie irgendwie entspricht und dann kommt das irgendwie auf eine ähnliche Art raus manchmal. Ja? Mhm. Und dann gibt's halt welche, die individualistischer denken oder fühlen oder halt auch sind vielleicht. Und da kommt dann was anderes bei raus. Das ist schon so. Mhm. Oder die trauen sich vielleicht auch mehr, ihren eigenen Stil irgendwie durchzuziehen oder durchzuhalten. Mhm. Ist ja auch nicht so einfach.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber beim Klavier ist es doch genauso. Ich meine, Klavier ist natürlich, obwohl jetzt Gonzalo Rubalcaba und Brad Mehldau als Beispiel von mir genannt wurden, klingt Klavier trotzdem ja immer auch sehr nach Klavier, finde ich, weißt du?
In gewisser Weise schon.
Naja, Saxophon auch immer. Mal Saxophon klingt manchmal auch nach Dudelsack oder sogar nach Geige kann Saxophon klingen. Oder nach Flöte oder sowas. Und Klavier stimmt. Klingt schon auch immer nach Klavier irgendwie. Ne?
Ja.
Und ich finde auch zum Beispiel, dass der klassische Klaviersound vom Jazz-Klaviersound vergleichsweise jetzt da zum Beispiel nicht so weit weg ist jetzt wie der, wie du gesagt hast, völlig zu Recht, der klassische Saxophon-Sound vom klassischen, vom Jazz-Saxophon-Sound.
Ja, ja, das ist schon speziell. Das ist ähnlich wie beim Gesang, ne? Da ist es auch,
genau.
Gibt's ja auch ein klassisches Ideal und beim Jazz gibt es auch so eine Art Klangideal beim Gesang. Genau.
Und beim Klavier ist es doch eher die Spielweise dann. Oder sagen wir mal so, dass eben halt ne, die Akkorde und die Harmonik beim Jazz-Klavier selber. Aber der eigentliche Anschlag, ist der so anders zwischen Klassik und Jazz?
Nein, also man muss dazu sagen, es gibt da sehr viele Technikschulen, also Leute, die verschiedene Sachen sagen. Die Schule, die ich gelernt habe, die nutze ich auch für die Klassik. Also ich habe auch sehr, sehr viel Klassik gemacht, bevor ich überhaupt mit Jazz angefangen habe. Und in der Klassik war es bei mir so, dass ich gar nicht so eine ganz klare Technik beigebracht bekommen habe, sondern das fing erst an, als ich Jazz gemacht habe, dass ich dann viel genauer justieren konnte, irgendwie wie mein Sound sein muss und den viel genauer abgestimmt hat. Allerdings nur deswegen, weil ich auch viel Klassik gemacht habe vorher. Und in der Klassik hat man sehr, sehr, sehr viel mehr Nuancen, die man spielen kann, klanglich und auch muss, um Stücke überhaupt zum Klingen zu bringen. Also die Klassik lebt davon, dass man den Klang ganz, ganz vielschichtig und fein justiert und die unterschiedlichen Töne und Dynamiken und so. Und das ist im Jazz leider, wenn man nicht Klassik gemacht hat, nicht immer so leicht zu vermitteln. Also insofern gibt es da schon gewisse Unterschiede, vielleicht was die Gewichtung angeht und auch vielleicht was die Art von Klang angeht. Im Jazz-Kontext ist es halt oft so, dass man sich in der Band durchsetzen muss. Und deswegen hat sich auch ein bisschen bei vielen Pianisten so ein bisschen härterer, lauterer Sound durchgesetzt. Aber andererseits, wenn man sich Bill Evans anhört zum Beispiel, der spielt ja auch super feingliedrig und weich und filigran. Und das ist gar nicht so, das hat gar nicht so diese Edge, die manche haben. Also das im Jazz differenziert sich das im Prinzip auch ein bisschen aus, ne? Kann man schon sagen, ja.
Klar, aber so ein Typ wie Gonzalo Rubalcaba, der sich ja auch in der Bill Evans-Tradition steht, der hat halt dann auch nicht so ein Punch. Wobei, das stimmt nicht. Ich habe auf der Platte Inner Voyage, die ich sehr mag von dem, weil das ist schon eine ruhige Es ist ja super leise alles und dann kommen plötzlich drei Songs mittendrin, die finde ich auch überhaupt nicht auf das Album eigentlich passen, wo sie mit Michael Brecker spielen, der damals noch gelebt hat. Und da geht es plötzlich voll auf die Mütze, ne? Und da klingt auch der Sound dann auch anders halt, ne?
Ja, ja. Ich meine, es ist auch immer eine Frage der Abmischung am Ende, ne? Wie der Sound da gestaltet wird.
Boah, hier ist der Rainy Day auf dem Album, ist so geil. Es ist so super slow, ne? Ganz, ganz, ganz langsam. Da stehe ich drauf.
Gonzalo finde ich eh, also der Sound, den er hat, der ist schon sehr fett irgendwie trotzdem. Mhm. Also der wirkt jetzt nicht wie heißt der noch, der andere Pianist, der so der so spät erst Klavier gelernt hat.
Ja. Mark Copland.
Genau, nicht wie Mark Copland, so, der ist fast luftig, der Sound, weil ja, so viel Pedal und so
ja, immer drin ist. Der drückt ja nur das
genau,
Pedal,
ja. Ja, ganz viel auf jeden Fall. Wobei ich glaube, bei der einen etwas neueren Aufnahme war es tatsächlich ein bisschen weniger. Ich weiß aber nicht mehr, was das genau war. Aber da im Vergleich ist natürlich ist was ganz anderes. Ne? Genau.
Lustig, ja, dass du das My Favorite Things.
Ja, genau.
Ja. Weil das hatte auf dem Haunted Heart and Other Ballads, auf dem Album, gerade drei Versionen.
Ah, davon. Okay. Ja, cool.
Deswegen, und also My Favorite Things 1, My Favorite Things 2, My Favorite Things 3.
Er hat wahrscheinlich drei Favorite Things.
Kommst du nicht entscheiden? Ja. Angefangen über das Üben zu reden. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt über Sound sprichst, wie übt man denn Sound auf dem Klavier? Ich meine, beim Saxophon ist klar, lange Töne, das ist das A und O. Und das muss auch immer sein, finde ich. Im Üben muss das vorkommen. Warm-up ist so quasi. Mhm. Beim Klavier, wie übt man da? Ich meine, du kannst ja nicht.
Ja, also beim Klavier finde ich wichtig, dass man, wenn man sich mit Sound beschäftigen will, sich richtig mit Sound beschäftigt und dann auch wirklich mal intensiv reingeht und eine Zeit lang da eine gewisse Portion seiner Übezeit dem Sound widmet und wirklich tief reingeht, jedem Ton nachhört und den Klang und den Anschlag kontrollieren lernt und übt halt, ne? Wie soll das genau sein? Wie soll es genau klingen? Wie möchte ich das haben? Wie ist die Technik gesund, dass ich mir nicht wehtue und dass ich die Feinheiten, die ich machen möchte, wirklich einübe, ne? Also damit die auch abrufbar sind, ne? Alles, was man abrufbar haben möchte, muss man irgendwann mal eingeübt haben.
Das heißt, es geht mehr um so eine Grundhaltung, um so eine Einstellung dazu, wie spiele ich ab jetzt überhaupt Klavier?
Wie soll mein Sound überhaupt sein? Mhm. Genau, wie halte ich die Hände? Wie schlage ich an? Genau.
Ja, ich habe das aus dem Buch, das habe ich jetzt nicht da liegen, aber es ist auch hier irgendwo.
Wolf Dobelli, ja.
Genau. Die Kunst des Lebens.
Die Kunst des einfach guten Lebens.
Die Kunst des guten Lebens, genau.
Ja.
Da hatte da ein sehr schönes Kapitel. Ich glaube, ich habe das auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorgelesen. Zum Thema das Gelübde.
Mhm.
Dass man ein Gelübde ablegt, ja. Und einer meiner Schüler, der immer so ein bisschen beim Einspielen so ein bisschen rumgedaddelt hat, dem habe ich mal gesagt, weißt du was, du musst es jetzt machen, wie ich es früher gemacht habe, du musst ab jetzt das Gelübde ablegen, alles, was du spielst, sei ordentlich und rhythmisch klar und eindeutig und kein, also man huddelt quasi nie rum, sondern jeder Ton muss immer gedacht und gewollt und ausartikuliert sein. Weil dann gewöhnt man sich nämlich, man gewöhnt sich auch diese Haltung zum Spielen an. Mhm. Und dann hast du auch immer bei Soli plötzlich so eine Stelle, wo man denkt, so, was ist das denn jetzt genau? Das ist nichts Klares, nicht eindeutig. Also so ein Gelübde braucht es sicher auch für einen Saxophon-Sound, wahrscheinlich eben auch für einen Klaviersound, aber so ein Gelübde, dass man quasi sich einfach mal festlegt, okay, ab jetzt spiele ich immer nur so. Das ist wahrscheinlich der Gamechanger.
Also du meinst jetzt nicht so im Sinne von auf diese Art, sondern mit dieser Haltung, ne? Also oder mit diesem, ich sag mal, wie so ein Wert, den man sich gibt, ne?
Ja, genau.
Sagt, also einer meiner Werte ist, dass ich jeden Ton absichtlich spiele und nicht zum Beispiel.
Eine Charaktereigenschaft, die man ab jetzt beinhaltet, man halt inkorporiert irgendwie.
Ja, und in dem Moment hat das eigene Spiel eine Chance, einen Charakter zu kriegen, ne? Als wenn das immer irgendwie so tralala. Ja, klar.
Aber weil ich gerade von Büchern rede, ich hatte ja dieses Buch hier gezeigt und bei Deep Work, vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber reden, was das eigentlich ist, weil wir wollten ja über das Üben reden und nicht nur über Sound. Es ist ja so, bei Deep Work geht es darum, wie man sich konzentriert. Ne? Und also zum Beispiel finde ich, dieses lange Töne üben vom Anfang einer Übersession, das führt dazu, dass man sich super geil wieder konzentrieren kann und fokust und wieder im Jetzt und Hier irgendwie ankommt. Allein auch, weil es ja wie Atemübungen ist, das ist ja wie Meditation.
Ja.
Und diese Art zu konzentrieren, die er hier halt befürwortet, bedeutet ja vor allem auch, die ganzen anderen Sachen wegzulassen, die einen halt stören. Also natürlich muss man dann das Handy ausmachen und nicht ansprechbar sein. Mal ganz kurz halt einfach jetzt bitte mal nur üben und eben nicht erreichbar sein. Und das herzustellen ist aber eben wichtig, dass man sich eben so abgrenzt, mal wenigstens eine halbe Stunde oder eine Stunde von der ganzen Ablenkung des Alltags und der Ansprechbarkeit und so weiter und eben auch nichts anderes dabei zu tun.
Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich irgendwas anderes, während ich übe, tue, aber es geht eigentlich gar nicht. Also wenn man wirklich übt, geht das nicht, finde ich.
Ich kenne Leute, die lesen Zeitungen beim Tonleiterüben. Ne?
Nein.
Doch, in Hannover hatte ich einen Dozenten, der hat gesagt, er übt jeden Tag eine halbe Stunde Tonleiter und dabei liest er Zeitung
mit der anderen. Nein.
Ja, also,
ist weiß ja nicht. Abgefahren. Also das, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber was ich schon merke manchmal ist, also deswegen ist für mich das Üben morgens so gut, weil der Kopf so frisch ist, so jungfräulich, könnte man fast sagen, überhaupt mal heutzutage darf man sowas nicht mehr sagen.
Doch, also, das darf man.
Der Kopf ist so frisch, so taufrisch, sag ich mal. Wenn ich dann übe, dann habe ich halt nicht oder fast nie den Moment, dass mir plötzlich ein Gedanke dazwischen gerät, der mir sagt, oh Mann, ich muss ja noch das und das erledigen oder da war noch dies oder jenes. Oder habe ich eigentlich schon irgendwie so, ne?
Mhm.
Weil das kickt einen sofort raus. Also zu anderen Tageszeiten habe ich das öfters, dass solche Gedanken einfach plötzlich auftauchen und dann merkt man sofort, man ist nicht mehr so tief drin, man macht mehr Fehler, man hat nicht so viel davon vom Üben. Mhm. Also die Übezeit ist nicht so effektiv genutzt und das ist am Morgen halt überhaupt nicht so, weil der Kopf wirklich die Möglichkeit hat, sich ganz eindeutig nur damit zu befassen. Und das tut unheimlich gut. Das ist wirklich so eine Art Meditation.
Aber den Luxus, morgens üben zu können, das hat natürlich nicht jeder. Also ich meine, es sei denn, man ist ein Frühaufsteher. Mein Lehrer Peter Weniger aus Berlin, einer der bekanntesten Saxophonisten oder Saxophonlehrer jedenfalls in Deutschland, Professor Peter Weniger aus dem Jazz-Institut Berlin, der hat mir immer erzählt, er würde üben, bevor er der Familie das Frühstück macht. Mhm. Also, weiß ich nicht, der ist um 5 Uhr aufgestanden, hat eine Stunde geübt und dann war schon, bevor überhaupt alles losgeht, hat er das Wichtigste eben schon gemacht. Ne?
Ja.
First things first quasi. Und er war dadurch sehr ausgelastet und wusste, okay, ich habe meine Jobs oder mein Shit together.
Genau. Das gibt dann natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ne?
Mhm.
Ganz anderen Wumms.
Insofern kann man natürlich nur allen Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts wünschen, dass sie das schaffen, weil ein Leben ohne Jazz ist zwar möglich,
aber sinnlos.